Halleluja. Amen. Ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. Also mir wäre es jetzt so gegangen, ich hätte bis hierher schon richtig was verpasst, wenn ich heute nicht hier gewesen wäre. Geht's euch auch so? Hey, ist Gott nicht gut? Es ist nicht toll, in seiner Gegenwart zu sein. Vielen Dank auch Rebecca, Sandy mit musikalischen Können. Ja, es ging ums Können. So. Ja, und da können wir echt aus dem Wort Gottes manche Stellen feststellen oder nachlesen, wo Leute in der Gegenwart Gottes sind. Und was sind diese prophetischen Worte? Vielleicht klingt prophetisch ja auch so arg hoch, aber diese Worte des Zuspruches, dieses wisst ihr eigentlich, dass Gott nicht gegen dich, sondern für dich ist? Und ich glaube, dass es vielleicht den einen oder anderen gerade total wichtig angerührt hat. Wir müssten doch meinen, ja, haben wir alles schon gehört, kennen wir doch, wir sind doch so fast unter uns. Aber dann spricht Gott doch vielleicht in diese Szene hinein, weil der eine oder andere oder vielleicht auch mehrere das gerade einfach braucht. Sehnt sich danach, diese Intimität mit uns Menschen zu haben. Wir sind designed für Kommunikation. Jetzt möchte ich gerne heute dort weitermachen, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Das Spannende ist an uns wiederum, preis dem Herrn, für Kommunikation mit Gott brauchen wir eigentlich keine Elektroniken, keine Hilfsmittel. Und keine Smartphones und kein Computer. Und ich habe festgestellt, der PC kann leider diese Chipkarte nicht lesen, die ich mitgebracht habe, wo meine Bibelstellen drauf sind. Dann dachte ich mir, wir machen das ganz old-fashioned. Wer hat, guckt in die Bibel rein. Die anderen vertrauen mir, dass ich das richtige Wort Gottes lese. Und die Dritten können das vielleicht doch über das Smartphone herholen. Da möchte ich gleich jetzt mal noch eine Produktwerbung machen. Und zwar, wer die Glow-Bibel auf sein Smartphone sich holt, das ist eine super App, GLO. Kann man als App runterladen, kann man sich entsprechende Bibelübersetzung machen. Hast es immer griffbereit. GLO, Glow-Bibel. Und mit der helfe ich mir auch aus, wenn ich mal unterwegs bin und keine Bibel sonst zur Hand habe. Gott ruft uns Menschen in seine Nachfolge. Das haben wir letztes Mal, hat er als Einstieg in meine Predigt auch benannt. Er beauftragt uns damit, das Evangelium allen Menschen gebracht wird. Und er verheißt uns nicht nur den Heiligen Geist, sondern er sendet ihn auch. Seit Pfingsten erleben die Menschen auf der ganzen Welt durch die Jahrhunderte hindurch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie beginnen in Sprachen der Völker zu sprechen. Ich möchte heute weitermachen und wir hatten denn als Abschlussgedanken, wo ich gesagt habe, eigentlich wäre doch das ein tolles Ende für die Bibel, wenn man jetzt geschrieben hätte, Apostelgeschichte 2, ab Vers 42, wir überspringen da ein paar Verse, aber den lesen wir jetzt nochmal. Diese Menschen, die damals der ersten Predigt Petrus gehört haben, hatten geglaubt und gefragt, was sollen wir jetzt machen? Und er hat ihnen gesagt, tut Buße, kehrt euch um, lasst euch taufen und so weiter. Und dann heißt es ab Vers 42, sie, die Hörer, die gläubig geworden sind, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellen sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Und dann hatte ich gesagt, und jetzt wäre doch schön so, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In Kapitel 3 kriegen wir dann mit, wie so eine tolle, intensive, intime Gemeinschaft unter Christen und auch mit Gott stattfindet, aber nicht verschlossen in der Hintertür, sondern für Menschen wahrnehmbar, sichtbar. Und dann kommt in Kapitel 3 so diese markante Begebenheit, wo Petrus mal wieder regelmäßig, gehen sie in den Tempel, eigentlich ein sehr gefährlicher Platz, einerseits ein sehr genialer Platz, weil am Tempel treffen sich alle. Da sind vor allem Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, zu finden. Aber die sind in der Religiosität gefangen, im Opferdienst und brechen nicht durch zu dem eigentlichen Opferlamm Gottes, weil sie es noch gar nicht verstanden haben. Der Ort, wo Menschen zu finden sind, aber der ist auch ein Ort von öffentlichem Interesse und auch von entsprechenden Menschen, die vielleicht hier wer bereit war, wenige Wochen vorher Jesus hinzurichten, der ist auch bereit, seinen Anhänger ans Leben zu gehen. Und trotzdem, ein Petrus ist bereit, regelmäßig sich dieser Gefahr auszusetzen. Boah, das finde ich echt der Hammer. Und ich glaube, aus sich heraus kann er das nicht. Und wisst ihr was, du und ich, wir können es auch aus uns heraus nicht, uns einer öffentlichen Gefahr aussetzen, wegen unseres Glaubens. Das geht und können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Petrus wieder auf dem Weg zum Tempel und dann ist da ein Gelähmter, der schon seit 40 Jahren sitzt und der bettelt den Petrus an, in der Erwartung, auch hier vielleicht ein bisschen Almosen zu geben, oder er hat gar keine Erwartung mehr, sondern hat einfach seinen Spruch, den er immer drauf hat. Und dann heißt es in Kapitel 3, Apostelgeschichte, Kapitel 3, ab Vers 6, ich habe kein Geld für dich, sagt Petrus, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und was erleben wir? Der Mann erlebt Heilung und er geht nicht nur umher, er steht nicht nur auf, sondern in den folgenden Versen lesen wir, dass dieser Kerl dann mit in den Tempel hineinrennt. Stell dir mal vor, was das für ihn für eine Freude war. 40 Jahre lang haben wahrscheinlich irgendwelche Menschen ihn dorthin gesetzt, dass er alle Pilger, die dort reingehen, anbettelt. Und auf einmal kann er mit eigenen Füßen da drin rumlaufen, in diesem prächtigen Vorhöfen, dort wo quasi das religiöse Leben zelebriert wird. Und er hüpft da und er erregt Aufsehen. Aber manchmal wünsche ich mir, dass wir viel mehr Aufsehen erregen. Mehr auf dem Marktplatz oder sonst wo sind. Dass die Leute sehen, dass in uns was anderes ist. Dass wir hüpfen und uns dadurch in Gefahr bringen. Klingt gar nicht so gut, gell? Der hüpft nicht nur, sondern er tanzt im Tempel herum und preist dabei Gott. Und heute möchte ich mir die zweite Predigt des Petrus vorknöpfen und die lesen wir dann ab Vers 12. Menschen kriegen also das ganze Schauspiel mit, sagen, oh Mensch, es ist nicht der Bettler, der dort, der da 40 Jahre lang gebettelt hat, und wieso kann der jetzt auf einmal laufen? Und dann kommt der Fokus quasi auf Petrus. Er kriegt eine Plattform. Hey, ist das nicht genial, wenn du eine Plattform bekommst und einfach mal erzählen kannst? Nutz diese Chancen. Und jetzt lesen wir ab Vers 12. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Denke ich, der Petrus geht jetzt schon von der Selbstverständlichkeit aus, die ich mir wieder ganz neu wünsche. Was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Denn Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte, Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie Gott es vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk erwählen. Hört genau auf alles, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und wird umkommen. Alle Propheten, angefangen mit Samuel, haben von dem, was heute geschieht, gesprochen. Ihr seid die Nachkommen jener Propheten und ihr gehört dem Bund an, den Gott euren Vorfahren verheißen hat. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Und als Gott seinen Knecht erweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, damit er euch segne und euch von euren bösen Wegen abbringt. Soweit dieser Bibeltext, da steckt extrem viel drin. Ich habe es wieder versucht, in 7 Punkte zu gliedern und möchte euch daran teilhaben, was dieser Text uns eigentlich und was diese Predigt uns aufschließt. Zum einen sagt Petrus ganz am Anfang, wir können nicht durch eigene Kraft oder Frömmigkeit irgendetwas hier bewirken. Es ist total spannend, der Begriff Frömmigkeit ist meist negativ belegt. Im christlichen Kontext meist negativ. Während jetzt, früher hat man zu Knechten oder zu Tieren gesagt, dass sie fromm sind und meinte damit, zum Beispiel bei einem Lamm, das ist Lamm fromm. Fromm meinte so etwas wie gehorsam, gefügig, bereitwillig. Kann man auch so, ich habe einen frommen Knecht, hieß es denn, der eine zum anderen. Der macht sogar noch, was ich sage. Der bockt nicht rum, der ist nicht irgendwie widerspenstig. Fromm im Sinne von positiv belegt unter Christen würde bedeuten dieses, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich bin einer, der bereit ist, das zu tun. Ich sehe, da ist ein lebendiger Gott und ich habe nicht nur eine Religiosität, sondern Frömmigkeit ist dann noch der nächste Schritt zu sagen und ich lasse mich darauf ein und lasse mich von Gott gebrauchen. Frömmigkeit wird aber bei uns oftmals auf dieses, ja der macht ja nur was, dass es die von außen sehen, die Frommen, die halt sonntags in die Kirche rennen, die dann beim Kirchweihfest oder sonst irgendwo zwar mit dabei sind, vergangenen Donnerstag war ja von Leichnam, da ist in jeder Stadt mit Blasmusik und so weiter, wird durch die Straßen prozessiert. Der prinzipielle Gedanke ist doch genial. Die Menschen tragen Christus aus der Kirche zu den Menschen, also in Form der Hostie. Und der Gedanke, dass wir Christus auf die Straßen tragen, unsere Frömmigkeit sichtbar werden lassen, ist doch genial. Und doch sagt Petrus da, es ist nicht aus meiner eigenen Kraft und nicht aus einer besonderen Form der Frömmigkeit, dass dieser Mann geheilt ist. Es liegt an Jesus selber, der Glaube an Jesus, an den Namen Jesus. Dieses Wort Frömmigkeit, das Petrus dort benutzt in diesem Vers, hat eigentlich auch eine synonyme Bedeutung mit Spiritualität. Es liegt nicht an meiner eigenen Spiritualität. Es ist echt interessant, weil manchmal versuchen wir gerade, was Heilungsgottesdienste angeht oder so, wir gehen dann gern zu jemandem, der eine besondere Spiritualität hat. Und wir pilgern zu jemandem, der aufgrund seiner Frömmigkeit, ja, also Gott mehr am Wirken ist und so weiter. Und ob es da irgendwelche Heilungsprediger sind. Ja, wir erkennen sehr wohl an, dass Gott manche Menschen dort mehr gebraucht wie andere. Und doch kann dir am Ende eigentlich jeder bescheinigen und sagen, ich kann eigentlich gar nichts, wenn Gott es nicht wirkt. Und manchmal denke ich, wir erleben auch in dem Bereich so wenig, weil wir gar nicht beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und letzten Sonntag ja von einem Dienstagsgebetstreff schon berichtet. Und was dort eigentlich erlebt wird, ist, egal wie groß oder klein die Nöte sind, dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und für Dinge beten, da kommen auch Wirken Gottes zusammen. Und nicht selten habe ich schon von dem einen oder anderen mitbekommen, wo Gott echt eingegriffen hat und das Ganze sich auf einmal wie ein Wunder aufgelöst hat, was vorher wie ein Problem da war. Ich glaube, Petrus will uns nicht sagen, hört auf, fromm zu sein. Ich glaube, dass Petrus ein sehr frommes Leben im positiven Sinne gelebt hat. Und ich glaube, dass wir gut nachahmen, wenn wir uns danach ausstrecken zu sagen, ich möchte ein bereitwilliger Diener, eine Dienerin Gottes sein und dass der Wille Gottes durch mein Leben hineinstrahlt in diese Gesellschaft, in diese Menschheit. Und dass wir nicht irgendein störrischer, bockiger Esel sind. Lass uns lammfromm sein. Seid ihr dabei? So, jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, aufzuspringen, Halleluja zu rufen, zu tanzen, zu jubeln und dann wieder. Okay. Hebt ihr euch für später auf, alles klar. Zweiter Punkt. Petrus sieht schon wieder das Kollektiv für schuldig an. Wir sind so empfindliche Individuen, dass wir uns auch extrem schwer tun. Zum Beispiel die Schuld unserer Nazi-Vergangenheit irgendwo mit uns in Verbindung zu bringen. So nach dem Motto, auch wie kommt der dazu, uns pauschal für schuldig zu erklären? Ich war da vielleicht gar nicht dabei oder der eine oder andere Hörer sagt sich, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht in Jerusalem, als Jesus hingerichtet wurde. Und Petrus feuerte einfach so rein in seiner Predigt. Ich dachte mir in meiner Vorbereitung, hat er da auch echt nur ein bisschen Frust ab, dass er sagt, also so den muss ich jetzt das schlechte Gewissen nochmal reinwürgen? Oder ist es nicht so, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass wir pauschal oder gesamthaft, wenn wir uns nicht für Christus eingesetzt haben, eigentlich gegen ihn waren? Weil er sagt, Jesus sagt ja mal an anderer Stelle, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Der vielleicht auch einfach aus Angst vor, gut, ich hätte jetzt gesagt, Petrus, besser wäre gewesen, hätte es gesagt, den wir alle verschuldet haben, dass er gekreuzigt wurde, weil auch Petrus die Vergebung vom Kreuz gebraucht hat. Auf jeden Fall, er sagt, ab Vers 13, den Jesus, den ihr den Römern ausgelieferten von Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte, ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, auch dass uns mal Schuldbewusstsein ergreift und dass wir das auch anerkennen, dass man, was eine Nation angeht oder so, echt schuldig werden kann, auch wenn man selber nicht aktiv war. Und diese Schuld auch vor Gott bringt oder auch stellvertretend vor Gott bringt. Ich habe schon mal diese Begebenheit hier erzählt, als wir vor vielen Jahren mal in Auschwitz waren mit vielen Menschen aus den unterschiedlichen osteuropäischen Nationalitäten als Reisegruppe. Und ich gemerkt habe, auf einmal, da war was zwischen mir und den Leuten, obwohl wir alle Christen waren und alle auch gemeinsam ja im Reich Gottes Mitarbeiter waren. Aber auf einmal habe ich gemerkt, da ist so eine große Not gewesen, was vom Nazi-Deutschland ausging. Und ich bin da echt ein Kind dieser Nation. Und ich habe den Leuten dann echt an dem Abend dann gesagt, mir tut so leid, was ihr erleiden musstet aufgrund unserer Väter. Obwohl mein Vater gar nicht im Krieg war. Mein Opa war auch nicht im Krieg. Und trotzdem tut es mir so leid. Und das war echt heilsam. Das war wirklich heilsam. Dritter Punkt. Jesus ist der Urheber des Lebens. Weil er sagt ja weiter, den Urheber alles Lebens habt ihr getötet. Und manchmal reduzieren auch manche religiöse Gruppen Jesus so auf eine Art, ja, er ist ja nur der Retter, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wisst ihr, dass Jesus der Urheber des Lebens ist? Kolosser 1, Vers 17 heißt es, er, Jesus, war da noch, bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Das, egal was es ist, Materie beisammen bleibt, ist, weil Jesus es zusammenhält. Stell dir mal vor, wenn Jesus die Sache nicht mehr zusammenhält, dann würde alles sofort explodieren. Und das ist ich habe noch nie in so ein Mikroskop reingeguckt. Ich habe mir nur sagen lassen, wenn du ein richtig, richtig hochauflösendes Mikroskop hast, und dann ist es egal, ob es ein Stück Holz ist, Metall oder sonst irgendwas, wenn du das aber so vergrößern kannst, dass du nahezu die Atome schwirren siehst, dann siehst du, dass das schwirrt, das ist in Bewegung. Und die Wissenschaftler wissen bis heute nicht, was ist der Klebstoff, der das zusammenhält. Was hält das Ganze zusammen? Und von Jesus wissen wir, dass er der Urheber des Lebens ist. Er ist der Klebstoff, der alles zusammenhält. Er ist der, durch den Leben hier auf der Erde nur möglich ist. Und diesen Jesus dürfen wir Freund und Bruder nennen. Ist das nicht genial? Also mich macht das echt demütig und begeistert. Jesus ist der Urheber des Lebens. Und der Urheber des Lebens lässt sich gefangen nehmen und zur Schlachtung führen wie so ein Schaf, das geopfert wird, stellvertretend für die Sünden einer Familie oder einer Volksgruppe, wie auch immer. Vierter Punkt. Das geht jetzt, Petrus hat ja hier erstmal denen so pauschal die Schuld zugeschoben. Ihr seid schuld. Mir würde denn noch zwischen dem ihr und seid schuld noch ein Schimpfwort einfallen. Ihr Pfeifen, ihr Sonstiges, ihr seid echt schuld, dass mein bester Freund jetzt tot ist. Und wie spricht er in Vers 17 diese Menschen, an die er jetzt erstmal beschuldigt hat, denen er echt eigentlich vorgeworfen hat, an dem Ganzen seid ihr schuld, trotz Unwissenheit. Und auf einmal benennt er sie. Wer hat es bei sich gefunden? Freunde, Brüder. Er sagt, in der Übersetzung heißt Leben, Freunde. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt auch für die führenden Männer unter euch. Und meine Frage ist dann oftmals, wie sehen wir die Menschen in unserer Umgebung an? Wenn wir sie nicht als Freunde ansehen, dann fehlt uns ein entscheidender Blick. Wenn wir die Menschen, mit denen wir im alltäglichen Leben zu tun haben, nicht als Freunde ansehen, dann sind uns die Menschen egal. Und egal bedeutet, soll jeder nach seiner Fasson selig werden, was geht's mich an? Und in mir wühlt sich das immer wieder auf. Und ich kann mich nur so daran erinnern, wie ich damals in Amerika Erfahrung gemacht habe mit Christen. Wir waren irgendwo Billard spielen, ein paar junge Christen. Und in Amerika ist ja die christliche Szene sehr, sehr markant, sehr groß, sehr bekannt. Und da schwappt immer wieder was zu uns nach Deutschland rüber. Und ich weiß gar nicht, was es war. Entweder hat uns da so die Kreide gefehlt vom Billardkö oder ich habe keine Ahnung, was es war. Und ich habe gemerkt, die Christen, mit denen ich da zusammen war, die waren sehr unter sich, aber wir kamen jetzt nicht weiter. Und dann hatte ich gesagt, sollen wir am Nachbartisch einfach mal fragen, ob die uns irgendwie aushelfen können. Und dann haben die ganz so irritiert, ja, nee, das können wir ja nicht machen, also sind ja Fremde, wahrscheinlich auch gar keine Christen so ungefähr. Und ich so, ja nee, lass uns doch mit denen in Kommunikation treten. Manchmal sind wir wie eine Parallelgesellschaft, wir Christen. Wir gehen unserer Arbeit nach, weil wir von irgendwas runterbeißen wollen. Wir treffen unsere Nachbarn auf den Straßen. Und vielleicht haben die sich noch nie mal gewundert, warum du sonntagmorgens in Gottesdienst gehen oder sonst irgendwas. Wenn wir aber diesen Blick haben, hey Leute, auch wenn ihr euch eigentlich, ob bewusst oder unbewusst, an Gott versündigt habt und ich den Blick habe, hey, sind eigentlich Freunde. Und Freunde möchte ich nicht zurücklassen. Freunde sind mir nicht egal. Auch heute behandeln viele Menschen noch so, wie sie ihn behandeln, aus Unwissenheit. Und auch heute können wir noch ganz oft erleben, wie Menschen Religiosität bzw. Frömmigkeit negativ belegt erleben und sagen, na, ich wünsche mir noch eine viel größere Trennung zwischen Kirche und Staat und so. Und es ist ja überall alles präsent, die Menschen können sich ja gar nicht entfalten. Und dann fällt es uns so leicht, die einfach abzustemmen und zu denken, ja, ich lebe meinen Glauben, die sollen sie doch, komme ich später hin, wo immer sein. Fünfter Punkt, was Jesus erlitten hat, war nicht vermeidbar. Es gibt immer wieder auch Tendenzen, wo wir uns gerne die Situation schönreden und mit dem Umstand nicht zurechtkommen, dass Jesus gekreuzigt wurde, um für unsere Sünden zu sterben. Für Moslems ein totaler No-Go-Gedanke, dass Gott dieses Opfer Jesu gebraucht hat, um uns vergeben zu können. Weil sie kommen von einem nicht von einer Gesetzmäßigkeit her, wo man eine Gesetzmäßigkeit hat, sondern von einem Patriarchen, der über dem Gesetz steht und der nämlich sagt, ich bin das Gesetz. Und wenn nämlich so ein absoluter Sultan, wie er zum Beispiel in manchen arabischen Emiraten noch zu finden ist, der kann, oder jetzt der Diktator Kim Jong-un ist ja kein Moslem, aber da ist es ja auch so, am Ende ist für ihn die Gesetzgebung nicht relevant, weil er kann sagen, Daumen hoch, Daumen runter, so ist es. Und aus dieser Denke heraus, von einem so einem Art Patriarchat, können die Moslems das nicht fassen und sagen, es musste doch kein Sohn Gottes sterben, damit wir Vergebung bekommen. Aber die Bibel bereitet uns auf diesen Aspekt vor. Und viele Prophezeiungen gehen voraus, dass am Ende der eine Prophet kommen soll, der Gott mit den Menschen wieder versöhnt, angefangen mit diesem Verheißung, es wird ein Nachfahre Evas kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Jesus musste leiden und versucht nicht an eine Theologie heranzugehen, wo wir sagen, ich kann nur an Jesus glauben und eigentlich wäre dieser Opfertod vermeidbar gewesen. War er nicht, er war notwendig, um den Preis zu bezahlen. Sechster Punkt, Jesus ist der Prophet, über den Mose schon vorausgesagt hatte, hört genau auf alles, was er euch sagt. In Vers 22b. Und dann, hier komme ich an den Punkt, wo ich vorhin schon gestockt hatte, wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und wird umkommen. Vielleicht gehe ich euch da in den letzten fast 11 Jahren damit eigentlich ziemlich auf den Keks. Aber ich merke, dass für mich auch da eine ziemlich starke Präsenz, auch eine erschreckende Wahrheit dahinter steckt, wenn ich einfach realisiere und feststelle, dass mit allen Menschen aus dem täglichen Leben, mit denen wir zu tun haben, die nicht Buße tun, umkehren und Jesus nachfolgen, die werden mal umkommen und für immer getrennt sein von Gott. Ist uns das eigentlich bewusst? Ist uns das insofern bewusst, dass es uns irgendwo antreibt und sagt, was könnte der Preis sein, was mir passiert, wenn ich den Leuten den Weg zum Himmel einfach aufzeige, dass sie mich vielleicht verlachen, nicht für zurechnungsfähig halten, nicht ernst nehmen, über mich schelten. Aber das ist ein Nichts im Vergleich dazu, dass die vielleicht die Ewigkeit getrennt sind von Gott, wenn ich meinen Mund zumache, weil ich sage, dafür sind ja andere besser begabt. Ich halte meinen Mund. Ich möchte niemanden zutexten, der es nicht hören will, aber ich glaube, Gott kann uns Ideen schenken, Gott kann uns auch Möglichkeiten schenken und Gott schenkt sie manchmal und wir ergreifen die Chance vielleicht nicht, das positive Gespräch auf Jesus zu lenken, auf was mir Trost gibt, was mir Hoffnung gibt, was mir Lebensperspektive für die Ewigkeit gibt. Und ich glaube, dazu will uns Gott mehr und mehr zubereiten und genau dafür schenkt Gott uns seinen hat Gott uns seinen Heiligen Geist verheißen, dass wir hier aufhören, in einer Parallelgesellschaft zu leben. Und hineinwirken in die Gesellschaft. Und dann mein siebter Punkt, sind wir auch zeitlich am Ende. Es werden herrliche Zeiten anbrechen, wenn wir uns von unseren Sünden abwenden. Ihm zuwenden und wir werden erleben, wie er uns stärkt und wir werden Jesus eines Tages wiedersehen. Diese herrliche Zeiten anbrechen, die Petrus hier beschreibt, die sind nicht gemeint mit nach der Bekehrung, wow, das wird dann alles super und wir haben eine Gemeinschaft und das wird total klasse und wir haben ja dann, wir teilen alles miteinander und Einheit im brechenden Brot. Habe ich euch ja am Anfang gesagt, das wäre so ein schönes Happy End gewesen. Sondern dieses ist ein, danach werden herrliche Zeiten anbrechen. Und ich bin, also ich sehne mir nach, dass wir an diesem Punkt sind. Sind wir bereit, vielleicht den einen oder anderen Nachteil in Kauf zu nehmen, weil wir nicht hinterm Berg halten, dass wir Christen sind? Weil danach herrliche Zeiten anbrechen und wir Jesus eines Tages wiedersehen. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Das ist die Verheißung, die Gott immer noch am Laufen hat. In dem Moment, wenn wir zu Christen kommen, also zu Jesus kommen, Christen werden, dann sind wir Nachkommen Abrahams. Wir sind nicht gezeugt durch Fleisch und Blut, sondern gezeugt durch den Glauben. Durch den Glauben sind wir Abrahams Nachkommen. Abrahams Nachkommen. Durch den Glauben. Und durch uns sollen die Menschen gesegnet werden. Ich frage mich, Jesus, ich träume ja so davon, dass wir nicht zusehen müssen, wie die Stühle leerer werden, weil unsere jungen Leute entweder wegziehen oder in Mission gehen oder auf Bibelschulen oder weg von Jesus das Interesse verlieren, sondern ich sehne mich danach, dass unsere Gemeinde die wachsende Gemeinde ist. Und ich möchte für alle Kraft einsetzen, aber ich stelle einfach fest, es wird nicht in meiner Kraft und nicht wegen meiner Frömmigkeit passieren. Auch nicht bei dir. Obwohl wir wahrscheinlich am Ende sagen müssen, Petrus, Paulus, sämtliche Glaubenshelden, Menschen, die echt was für und mit Jesus bewegt haben, die haben echt Gott gesucht und haben damit darum gerungen, dass auch auf das Risiko hin persönliche Nachteile zu bekommen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Persönliche Nachteile werden wir im nächsten Kapitel lesen, wenn Petrus festgesetzt wird, mal zu einem Verhör geladen wird, wo dann auf einmal die politischen Kräfte mal sagen, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze sich verhält. Aber ich glaube, dass Gott uns seinen Heiligen Geist zuspricht und zugesprochen hat, dass wir in dieser Kühnheit erwachsen. Und ich möchte mit dem Satz noch schließen, der vorhin als prophetisches Wort kam. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der für uns ist und nicht gegen uns. Und damit möchte ich uns so in diese Woche entlassen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir sind echt manchmal hilflos vor dir und in der Gesellschaft. Und manchmal tun wir uns so schwer oder wir haben geackert und bearbeitet und erzählt und unseren Glauben vielleicht weitergegeben und sind gefühlt auf so viele taube Ohren gestoßen, dass wir resigniert haben. Aber dein Wort sagt, dass am Ende kein Wort Gottes, das ausgestreut wurde, leer zurückkommt. Und Herr, ich bete dich, dass du deinen Geist ganz neu in uns hineinsendest, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, nämlich dem Anfänger des Lebens, dem, der alles zusammenhält, der sich hat hinrichten lassen, aber von Gott auferweckt wurde, um in Ewigkeit zu herrschen. Und lass uns echt zu Menschen werden, die fromm im positiven Sinne als Diener, die bereit sind, die Bereitschaft haben, sich zurüsten zu lassen für eine Ernte, die noch kommen wird. Und bei all dem Segnen und all dem uns freuen, dass bis ans Ende der Erde, bis in den Dschungel hinein, wir Anteil haben dürfen an Reich Gottes und an Segen. Herr, ich bete echt für Babenhausen. Ich bete für unsere Nachbarschaft, für unser Umfeld, für die Menschen im Umkreis von 30 Kilometer von hier, wo wir vielleicht auch die einzige Menschen sind, die Bezug zu wo die Menschen in diesem Umkreis vielleicht uns als einzigen Bezugspunkt zu Jesus haben. Und dass wir uns dem nicht verschließen in einer Parallelgesellschaft, sondern dass wir uns öffnen, den Menschen zugewandt sind und sie als Freunde ansehen können. Nicht als Gegner, nicht als Feinde, als Freunde. Jesus, gebrauchte uns. Und wir ertragen diese Welle, in der wir jetzt sind. Und wir freuen uns, dass wir echt diese tollen Räumlichkeiten haben, dass wir Gemeinde hier erleben dürfen. Aber unser Herzenswunsch ist, dass du aus diesem Ort einen Ort der Begegnung werden lässt, der Rettung, wo viele Menschen geistliches Zuhause in Zuflucht finden und sich einschreiben als Himmelsbürger für die Ewigkeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.